Also wir haben heute Herr Dr. Philipp Sonntag zu Besuch und wir freuen uns sehr, dass Sie sich Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Als eine der letzten Generationen, die noch die Möglichkeiten haben, mit Überlebenden der Shoah zu sprechen, war es uns eine Herzensangelegenheit, Sie einzuladen und mehr über Ihre gesamte Lebensgeschichte zu erfahren. Wir wollen zuhören, lernen und ins Gespräch mit Ihnen kommen. Und hierfür wünschen wir uns als Veranstaltende, dass sich auch die hier Anwesenden der einmaligen Gelegenheit bewusst sind und wir alle einen respektvollen Umgang miteinander pflegen und die Varietät an Meinungen und Perspektiven anerkennen. Nun aber zu Ihnen, Herr Dr. Sonntag. Ihre gesamte Biografie ist stark von Ihrer Erfahrung als Child Survivor geprägt und wir würden Sie bitten, uns Ihre Geschichte zu erzählen.
Ja, mach ich. Also, Child Survivor, wer hat das schon mal gehört? Den Begriff. Das war so. Die Kinder, die haben also diese Zeit mit den Altnazis und der Shoah besonders wenig verstanden. Ich bin geboren 1938 am Ende, 39 Anfang, ging das eben los, dass die Nazis immer mehr Menschenrechte und viele Schutzgesetze außer Kraft gesetzt haben. Und dann eben viele Leute ermordet haben. Eine Unmenge, 4 von 5 jüdischen Kindern allein schon. Es ist also etwas merkwürdig oder eine Ausnahme, wenn man überlebt hat. Und die schlimmsten Sachen könnten eigentlich nur die es nicht überlebt haben, erzählen. Ich stamme aus einer Mischehe. Mein Vater war, wie man damals sagte, arisch, ganz normal, meine Mutter jüdisch. Und da war enormer Druck. Also die Nazis wollten das nicht haben. Also erst haben sie eine Art Hemmung gehabt, so einen halben Juden, halben Germanen oder Arier umzubringen, die aus Gemischtehen. Aber dann wollten sie auch das nicht zulassen. Und es war enormer Druck auf der Familie, dass meine Eltern sich scheiden lassen. Wenn nicht hieß es, muss mein Vater auf ein Himmelfahrtskommando auf dem Mittelmeer. Wird das nicht überleben, dann werden meine Mutter und mein Bruder und ich auch verloren. Das war der Druck. Es war aber so, dass wir eben überlebt haben aus einer, das fällt auch mir schwer zu erzählen, meine Mutter hat gemeint, wenn sie mit einem Suizid aus dem Leben geht, dann war bekannt, bei den Regeln der Nazis vorübergehend, wenn mein Vater sofort wieder eine arische Frau heiratet, ja, dann hätten wir eine Überlebenschance vielleicht. Und so ist das auch gekommen. Und ich erinnere das noch, wie als sei es letzte Woche, wo als Kind merkt man immer, wenn etwas nicht stimmt. Und ich wusste, das ist sehr, sehr merkwürdig. Meine Mutter eben war ja eigentlich gar nicht krank, meinte ich, und ist da oben die Treppe rauf. Und die Treppe ist hier so, das ist noch wie wenn es gestern war. Und der Arzt kommt mit der Hausarzt einem sehr ernsten Gesicht. Also ich konnte das alles gar nicht verstehen. Ich verstand wohl dann, dass da plötzlich eine neue Mutter war. Ich war 5 Jahre alt und ihren Tod. Aber es ist so, man kann sich das heute nicht so leicht, diese ganze Stimmung, vergegenwärtigen. Weder in den Opferfamilien, soweit sie eben überlebt hatten, wurde über die Shoah gesprochen, noch auch bei den Nazis. Diejenigen, die es überlebt hatten, aber Opfer waren, vielleicht längere Zeit in einem KZ oder wie auch immer, die haben sich auch vor ihren eigenen Kindern geschämt. Und diejenigen bei den Nazis irgendwie haben die geahnt, naja, das ist nicht so toll, wenn man da so seine Taten hinaus posaunt. Die waren ja oft auch sehr, sehr schwierig, sehr schlimm. interessant war, wir haben hier eine Menge Child Survivor, die jetzt als Kontingentflüchtlinge kamen aus der Sowjetunion und in den Ländern auch, aus der Ukraine auch. Und die haben verschiedene Sachen erzählt. Natürlich haben die jetzigen Nazis das geleugnet, gesagt, das kann gar nicht sein. Aber was hat man gefunden? Man hat gefunden, dass die Dinge, die die Opfer beschrieben haben, auch von den dortigen Nazis beschrieben wurden. Weil die eben ja, treu dem Staat, dem Nazistaat ergeben, zeigen wollten, sie haben ihre Verbrechen ordentlich ausgeführt. Verbrechen war es für die nicht, sondern den Juden muss man ja vernichten. Da sind wir dann schon fast wieder beim Gazastreifen, dass man sagt, ja, wie ist das eigentlich? Wer ist eigentlich schuld? Ja, es ist sehr, sehr schwierig, das immer von allen Seiten richtig zu betrachten. Man ist erbittert und gibt dem anderen die Schuld. Und man fühlt sich gerechtfertigt durch die vielen Leiden, die man selber und die eigenen Leute überstanden haben oder eben nicht überstanden haben. Ja. Das ist ein Thema, wir können versuchen, darüber zu sprechen. Das ist wirklich schwierig. Zwei, die es am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz versucht haben, war also der Präsident der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, und die Charlotte Knobloch vom jüdischen Verein, also der Gruppe in Bayern, wo ungefähr, also München und Oberbayern, und sie haben sich verstanden. Die Charlotte hat begonnen und gesagt, es ist ja grausam und furchtbar und brutal, was am 7. Oktober passiert ist. Und sie waren sich darin einig, er fand es auch so, er hatte Verständnis. Und er sagt, aber schau mal, seit fast 60 Jahren wurde Erbitterung geschaffen in Palästina. Warum Erbitterung? Weil eben, da waren die Siedler und andere Dinge, die Palästinenser, die in Israel noch verblieben waren, die waren eben unterdrückt und hatten nicht die guten Gelegenheiten mit guten landwirtschaftlichen Möglichkeiten und allem. Ich glaube, ich brauche es euch nicht so im Detail zu erzählen. Ich war 1975 so ungefähr auch in der Gegend und war also, sollte in Goethe-Instituten erzählen. Das habe ich natürlich gemacht und habe dann aber neugierig, wie ich bin, einen Müllwagen angehalten. Und wir haben also, ich kannte kein Arabisch, die kein Deutsch sowieso, bin mitgefahren auf das Mülllager. Das hat mich so von Umweltsachen her interessiert, damals schon. Und ja, also da war das Lager der Palästinenser und daneben, direkt daneben, diesem riesen Müllberg. Und da waren kleine Kinder, die haben also Glasscherben sortiert und recycelt für Recycling und so. Und man hat aus Autoreifen alles möglich gemacht. Das fand ich schon faszinierend und habe mich dann umgeschaut und gemerkt, ja, das ist eigentlich der Wahnsinn, dass nicht nur ist es ein Verbrechen gegen Kinder, egal welche. Ja, meine Kinder sind ja bis zu irgendeinem Alter, kann man ja die Psychologen fragen, unschuldig. Egal ob jüdische oder andere, ist völlig egal. Sie verstehen auch noch nicht und sie würden auch, wenn sie eine normale Erziehung haben, auch nichts solche Verbrecherisches machen, es sei denn, die Umgebung ist so. Es könnte also sein, dass Netanjahu zum Beispiel im Gazastreifen weit mehr zukünftige Kämpfer oder Terroristen, wie auch immer man sie nennen mag, also provoziert, dass die Kinder das werden. Wir haben, ja, oder man könnte fast sagen, züchtet. Als er umbringen kann, im Namen einer Sicherheit. Aber das hat sich inzwischen wohl herausgestellt, dass das gar nicht oder schwer möglich ist. Ja. Erst meinte man, das geht ganz kurz, und dann eben Jetzt heißt es inzwischen, der Kampf geht weiter bis Ende des Jahres. Also unermessliches Unheil, was noch weitergeht. Da seht ihr, wie verbissen, wie verbittert man sein kann. Das ist auch nicht ohne Grund. Ich erinnere, also ja, ein Freund von mir, Child Survivor, wir haben uns als Gruppe gefunden. Das war so, dass in den USA einer von uns fand, er ist so einsam und fühlt sich unverstanden, keiner will mit ihm reden. Und er hat in der Zeitung eingeladen, er hat geschrieben, ich bin so einsam, ich will mal schauen, ob da noch andere sind, denen es so geht wie ich, wie mir. Überraschend waren 100 gekommen. Und das war die erste Gruppe der Child Survivors. Das war 1988 rum. Und 10 Jahre später gab es dann 55 Gruppen in 18 Ländern. Und 2 davon eben in Deutschland. Und da traf ich den Horst. Und wir haben uns unsere Geschichten erzählt. Und er hatte also so etwas Schlimmes als Zwangsarbeiter erlebt, als Jugendlicher wohlgemerkt. Ja, nicht nur seine Freundin wurde umgebracht. Er musste jeden Tag da Metallteile entfetten mit schrecklichen Giften. So, ne? Dann war er, aber irgendwie hat er das überlebt. Und am ersten Tag der Befreiung hatte er, erzählt er, und ich glaube ihm das, so wie er als Typ ist, eine Handgranate in der Hosentasche. Er sagt, wenn nochmal irgendjemand kommt, irgendjemand, der mich verhaften will, dann ziehe ich das Ding raus, dann soll er mit mir untergehen. Fangen, ausliefern, lasse ich mich nicht mehr. Ja? Und das ist ja auch der große Unterschied eben bei solchen Traumata, etwa zu einem Autounfall. Wenn man seine Eltern verliert, bei einem Autounfall ist das sehr traurig. Aber was ist der Unterschied? Was meint ihr zu etwa Shoah, Ermordungen in Vernichtungslagern und so? Der Unterschied ist, sogar ein kleines Kind kann verstehen. Autounfall, ja. Und man spricht auch darüber. Die Erwachsenen sprechen darüber. Ja, da war vielleicht Reifen ein bisschen abgefahren, ein bisschen Alkohol im Spiel, über der Brücke vielleicht ein bisschen Glatteis oder einer ist entgegengekommen und hat etwas falsch gemacht. Man versteht das. Man kann sich danach, wenn man also die Zeit hat, auch damit zu verinnerlichen, ja, dass das weitergeht, kann man irgendwie leben, so traurig es ist. Völlig anders ist, wenn ich so eine Tragik erlebe, dass ich einen geliebten Menschen verliere, meine Bezugsperson wie meine Mutter oder auch sonst Freunde, ja, ist es eben tragisch, wenn zum einen es auf ganz schrecklicher böser Absicht beruht und zweitens ich überhaupt nicht verstehe. Das, was ich vorhin andeutete, man sprach in den Familien nicht darüber, als ich dann endlich, also ich war ja geboren am Anfang des Holocaust und dann 1945, 6 Jahre, aber als 1958 oder davor schon bei meinem Abitur, und da konnte ich dann alleine rumfahren und konnte in Ostberlin noch Überlebende von meiner Großfamilie finden und mit ihnen darüber sprechen. Ja? Und dann konnte ich dadurch auch meinen Vater ansprechen damit, und dann hat er auch gemeint, ja, ich sei jetzt so alt oder was auch immer, jetzt könne er mir das auch so gut es geht versuchen zu erklären. Ja. Und das heißt, vor der Entscheidung, also mit, was ich aus meinem Leben mache, eigentlich wusste ich dann doch relativ gut Bescheid. Ich hatte mit 16 eben entschieden, ich entscheide selber, was ich in meinem Leben mache. Und mit 18 dann sagte ich so, ich muss technisch Bescheid wissen. Ich studiere Physik. Und ich muss politisch Bescheid wissen. Jura fand ich grässlich. Politische Wissenschaften, das ging in München, das war überraschend, dass man tagsüber Physik und abends bis in die Nacht politische Wissenschaften studieren konnte. Und wenn man ein Ziel hatte, ich wollte was gegen die Gewalt tun, nun ja, dann würde ich immer sagen, da hat man unglaubliche Kräfte dann. Ja, jeder unglaubliche Kräfte. Ja, ich habe das vorhin in einer Schule erzählt. Unglaubliche Kräfte, wenn man weiß, was man wofür macht. Denn heutzutage soll man auch noch resilient sein. Na ja, toll. Ich meine, das ist eben so, man will bestimmte Dinge nicht zulassen. Nun, was kann der Einzelne tun? Das ist jetzt ziemlich schwierig. Man will wenigstens sein eigenes Leben so leben. Und für die Child Survivor, und das war, glaube ich, auf dem Plakat auch draußen, da gibt es diese drei oder vier Zeitpunkte. Leiden im Holocaust bis 45. Und was gibt es dann noch für Zeiten, die auch für Child Survivor typisch sind? Also das waren die Altnazis. Dann kommen die Neonazis ab 1945. Frustrationen, mangelnder Beachtung und geringer Wiedergutmachung nach 1945. Das ist das zweite, dritte Unruhe bis jetzt und viertens Sorgen um die Zukunft. Dinge, die uns ja auch täglich im Fernsehen ansprechen. Also, Frustration, mangelnde Beachtung und Wiedergutmachung. Zum einen war es ja so, dass die Nazis immer noch da waren. Und der Adenauer, der wollte, dass Deutschland wieder toll anerkannt wird, akzeptiert wird, hat mit Eisenhower verhandelt. Und das Ergebnis war, ja, Eisenhower fand, das ist im Wahlkampf und so, macht keinen guten Eindruck, wenn man die Boys, die netten jungen Jugendlichen des eigenen Landes dann vielleicht noch gegen Stalin kämpfen lassen muss. Sollen das doch die Deutschen, das sind doch Fachleute, ja, erledigen, dass da Nazis drunter sind. Naja, das sind halt die Experten, jetzt haben wir keine anderen. Also so lief das. Und im Zuge dessen wurden auch alle die Nazis, ja, wo waren die größten Verbrecher? Eben genau in diesen Gewaltbereichen, also das kann bei der Polizei sein, das kann in den Geheimdiensten sein, wie immer, nicht alle, aber in den Schulen, ja, Unterrichtende, vor allem aber, ja, Militärs und im Justizwesen auch, Richter. Ja, solche Militärs. Und die hatten hohe Posten und haben die wieder bekommen. Das heißt, es war eigentlich so, nach 45, die Child Survivor, die hatten, also Typen so, ja, gar keine oder schlechte Ausbildung, die Jugendlichen zumindest, hatten dann schwer, überhaupt einen halbwegs brauchbaren Job zu finden. Und später schwer, irgendwie halbwegs brauchbare Rente zu haben, wobei es da große Unterschiede gibt. Aber die Nazis, die größten Verbrecher, auf hohen Posten eben in den Ministerien, haben die höchsten Renten bekommen und waren im Justizwesen eben in ganz Deutschland, die Richter zum Beispiel, verbreitet. Da ist meinem Freund eben geschehen, von dem ich vorhin erzählte, da die Sache mit dem Gift in Zwangsarbeit zum Entfetten von Metallteilen, hat einen Antrag gestellt, Wiedergutmachung. Hat er sehr gelitten, hatte wirklich enorme Schäden durch diese Gifte und diese extreme Belastung. Und die meisten Mitglieder seiner Familie verloren auch psychische Belastung. Was passiert, da ist ein Richter, der entscheidet, nein, das sind deine schlechten jüdischen Gene. Also ein echter Rassist, der weiterhin Urteile spricht. Ja. Unter Kollegen, also da war eben sehr lange noch, auch die Neonazis waren alte Altnazis gewesen und da immer noch zugange. Ja. Also man muss, also da könnte man tausenderlei Geschichten erzählen und ihr könnt das alles nachlesen. Ich habe jetzt nur Ausschnitte gebracht, aber die sind eben real. Ja, es gibt immer wieder Episoden, Dinge, wo man sagt, das ist ja eigentlich unmöglich. Denn was hätte eigentlich sein sollen? Das habe ich hier mitgebracht. Also, da gab es ein Potsdamer Abkommen. Das war am 2. August 1945. Ganz kurz, aber es war in Potsdam, ganz kurz vor dem ersten Einsatz Anfang August der Atombombe, der ersten in Hiroshima. Und da haben USA, UdSSR und also der Churchill von den Briten und eben Stalin eben all diese Präsidenten miteinander verhandelt, wie man jetzt mit Deutschland umgeht. Und das war ja eigentlich so, dass die Atombombe gedacht war gegen Berlin. Aber die Nazis waren ja schon 3 Monate vorher besiegt. Sonst wäre Berlin so nachhaltig zerstört worden. Und es wäre auch wie in Hiroshima ein sehr, sehr starkes Bewusstsein vielleicht in Deutschland und eben auch in Berlin insbesondere da gewesen, wie dass Atombomben eben eine totale Überzerstörung sind. In jeder überhaupt vorstellbaren Weise, ja, psychisch, physikalisch, medizinisch. Das war mein erster Job, Atomkrieg in Deutschland eben zu berechnen. Um den Politikern zu zeigen, womit man es da zu tun hat. Und die Eskalationsgefahr. Ja. Der größte Verbrecher aller Zeiten würde für mich sein, der jetzt mal eine Atombombe einsetzt. Es ist auch sehr schwer, dann eine Eskalation aufzuhalten. Aber eigentlich war ja hier unser Thema, ja, wie kam das? Auch dann der Franz Josef Strauß, da waren Leute, die wollten die deutsche Atombombe. In einem waren die anderen Länder, die Alliierten und so, eigentlich doch ziemlich einig, keine deutsche Atombombe, ja, nach dieser Nazi-Zeit. Auch nicht in der Zeit nach 1945. Ja, der Egon Bahr hat davon zum Beispiel erzählt. Ja, das wollte man nicht. Was man wollte, oder was offiziell erklärt und nicht gemacht wurde, ich habe euch ja von Eisenhower und Adenauer erzählt, das war, was am 2. August 1945 im Potsdamer Abkommen festgelegt wurde, nämlich dass Deutschland vollständig abgerüstet und entmilitarisiert wird. Haben wir heute nicht. Gibt 1000 Gründe, kennt ihr im Wesentlichen, aber so war's. Und wurde eben erstaunlich schnell wieder aufgehoben. Dann festgelegt war, dass die gesamte Industrie, die für Produktion kriegswichtiger Güter geeignet sein könnte, demontiert wird. Das sind wir auch extrem weit entfernt. Und jetzt kommt's für uns jetzt, dass die Nationalsozialistische Partei mit ihren angeschlossenen Gliederungen und Unterorganisationen endgültig auszuschalten ist. Ja. Seitdem gibt es eine Menge Nazis, die rumlaufen, frei und spitzfindig verhandeln mit Richtern, die dann oft auch Nazis sind, natürlich nicht immer. Aber es ist sehr, sehr weit davon entfernt. Dann gibt es Nachfolgerparteien. Vielleicht ist ein Child Survivor wie ich da auch sensibel besonders. Nur ein kleines Beispiel, im Wahlkampf in Berlin wurden Plakate aufgehängt von einer stark rechtsgerichteten Partei. Gib Gas. Was sagt euch das? Da wurde dann behauptet, ja, wir sind für Autofahrer, die so Gas geben können, ja, keine Geschwindigkeitsbeschränkung. Aber jeder Zeitserweiber versteht sofort, was von einer faschistischen oder faschistoiden Partei wirklich gemeint ist. Ja, das Gas, mit dem die Juden umgebracht wurden, und das wollen die Nazis wieder machen. Also man kann vieles übersehen, aber dass Nazis Verbrecher waren, die Altnazis, die Neonazis zum Teil haben auch so viel gemordet, wie man zugelassen hat. Und das muss man sehen, und wer sich in die Tradition dieser Massenmörder stellt, das ist sehr verdächtig. Also ich sag's mal so, man will ja nicht unbedingt für alle Zeiten die Tür zuschlagen. Vielleicht gibt es später mal Zukunftsnazis, was wäre denn das? Ich habe den Begriff noch nie gehört, außer wenn ich jetzt mich reden höre, vor kurzem mir eingefallen. Ist ja so, was wir anstreben, auch in dem Arbeitskreis Haus der Vereinten Nationen in Berlin dieses Jahr, ist globaler Frieden. Das ist furchtbar schwierig und steht vieles dagegen, aber das wollen wir. Würde es eines Tages gelingen, richtig stabilen Frieden zu haben, dann hätte man nebenbei auch ganz andere Probleme gelöst, also Wohlstand für alle und sowas. Ja, auch Israel und Palästinenser, wenn sie zusammengearbeitet hätten, hätte Wohlstand für alle gegeben. Hat man leider nicht. Gibt's Gründe. Aber es ist, was mich als Child Survivor ganz besonders aufregt, ist eben, das sind diese unsinnigen Sachen, die eigentlich gar nicht sein sollten. Ja. In einem wirklichen Frieden würden die Nazis vielleicht sie brauchen dann gar nicht mehr Krieg führen, sie haben ein Revier wie alle anderen auch, und das reicht vollkommen für einen Lebensstandard aus, und man würde diese ganze Nazi-Kultur ja zur Kultur machen. Man kann ja die alten Germanen verherrlichen, da Spiele veranstalten. Also man kann einfach kulturell versuchen. Das ist ähnlich wie mit den ganzen Legenden. Wir haben ja eine Menge Legenden, der Koran, die Bibel und wie sie alle heißen, das sind Legenden. Und das muss man verstehen, wenn da drin steht, Gott hat uns zum Beispiel, den Zionisten, hier ein Land gegeben. Ja, da könnten die Indianer in den USA daherkommen und sagen, oh nein, das ist unser Land und die ganzen Weißen müssen raus. Nein, wir haben Völkerrecht, wir haben Menschenrechte, die sehr klar sagen, dass es sowas nicht gibt. Das wäre ja auch so blödsinnig, wie, stellen wir uns mal vor, Halle Saale spielt Fußball gegen Leipzig, verliert, und da wurde aber ein Elfmeter für nicht gegeben. Für Halle. Da nächste Woche spielt Halle gegen Dresden und sagt, also wir kriegen jetzt erstmal einen Elfmeter, der fehlt uns noch. Ich habe nie einen Schiedsrichter gesehen, der sowas macht. Es ist auch nicht möglich, einen Frieden zu haben, auch miteinander geregelt, auch nur Fußball spielen zu können. Ja? Fußball wäre doch ein fantastischer Ersatz für Krieg, aber man braucht solche klaren Regeln, ja. Und wenn Israel solche Regeln verletzt, das kann nicht gut gehen. Das ist auch das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen, von vertrauensbildenden Maßnahmen. Ja. Die waren mir immer unendlich wichtig. Mir als Child Survivor. Ich habe so ein Buch über Erinnerungskultur geschrieben und da steht das auch drin. Eben vertrauensbildende Maßnahmen. Es kann gar nicht anders gehen, auch so ein Zwei-Staaten-Zustand, als dass man miteinander Vertrauen hat, und nirgends war das schlimmer zerstört als im Moment gerade. Auf Deutsch, ihr habt alle noch was zu tun. Ja, ich sehe es mit einem gewissen Wehmut. Ich bin jetzt 85. Ja, viel kann ich nicht tun. Ich bin ja ernsthaftes Zeug, schreibe ich als Zukunftsforscher. Da gibt es ein Netzwerk Zukunft. Habt ihr mal gehört, wer das mit aufgebaut hat, ein Netzwerk Zukunft? Der Robert Jung. Das ist ein Vorbild von mir. Ja. Der Robert Jung, der ist auch überall, hat er als eine Art Journalist, Wissenschaftler und Journalist, geschaut, was los ist. Atomwaffenbau, ja, da gab es dann Strahlenkranke in der Nähe. Ja, wie kann das sein? Dafür haben wir doch eigentlich Vorschriften. Aber nein, wann werden die nicht beachtet? Wann wurden die in Tschernobyl nicht beachtet? Ja, solche Dinge. Also, das ist das Netzwerk Zukunft. Aber langsam, also bin ich dann, es ist auch schwierig als Wissenschaftler da gehört zu werden. Im Moment ist, was, egal was man zu Nahost sagt, gerät man sehr leicht in Streit. Ich habe mir also zum ersten Mal erlaubt und auch lebenslang als Ventil gehabt, auch mal ein Zukunftsliterat zu sein, auch mal ein Gedicht zu schreiben, um das Ganze auch psychisch auszuhalten. Viele meiner Kollegen, also andere Child Survivor, ja, wir hatten damals so eine Gruppe von Child Survivors und denen geht es viel bitterer als mir. Ja. Ich war ja nie in einem dieser Vernichtungslager. Das hatte mit dieser Mischehe zu tun, wenn welche überlebt haben heute. Die waren eben oft nicht in einem KZ. Manchmal sind an Schulen enttäuscht, die wollen immer so, das ist doch das typische Klischee, so jemand haben. Aber ich habe sehr viele Child Survivor betreut und mit ihnen diese deutsche Gruppe gehabt und das beschrieben. Insofern kenne ich das schon. Aber ich tue mich eben so leichter und versuche auch mit Satire und so, ohne das Ernste aus dem Auge zu verlieren, doch psychisch irgendwo mich am Laufen zu halten. Ja? Und da habe ich also jetzt zum Schluss, ich meine, wir können alles besprechen, wir können alles fragen, aber obwohl es jetzt ein Bruch in der Stimmung ist, weil es hat auch dieses satirische Gedicht, Unrechtsstaat Hühnerstall, ja, dieses hat schon auch einen ernsten Hintergrund. Wollt ihr das noch hören? Ja? Als Abschluss, untypisch für die Shoah, aber auch typisch, was eben mit einem, der manches überlebt hat, wenn er etwas Glück hat, geschehen kann. Rassist ist jeder überall. Du bist Rassist im Hühnerstall. Das sagt mein Huhn. Und es meint mich, wie jeden Menschen, also auch dich. Übrigens hatte ich, als ich 7, 8, 9 Jahre war, 6 Rote Länder Hühner zu betreuen. Das war Teil des Überlebens dann nach dem Weltkrieg, denn da war es ja auch immer noch nicht so einfach. Also Hühner waren meine Freunde. Auf Grundlage der Wissenschaft hat da mein Huhn mich angeblafft. Ja, du bist Rassist im Hühnerstall. Weil Gene, das weiß jedes Kind, von Mensch und Affe ganz ähnlich sind. Zwar hat der Affe dort im Zoo nicht gerade ein Designerklo, sondern wie's Huhn auf jeden Fall den simplen unten ohne Stall. Rassismus pur ist Käfighaltung mit strammer Managerverwaltung und im rassistischen Betrieb bleibt Industrie ein Eierdieb. So schafft man Fremdenfeindlichkeit zu Hühnern aller Art weltweit, nutzt als Rassist hier seine Triebe, sonst stört am Ende die Nächstenliebe. Soweit dieses Gedicht. Und jetzt seid ihr dran und dürft mich fragen, was immer ich mache. was immer ihr möchtet. Natürlich ist es ein sehr ernstes Thema, aber man kann auch fragen, ja, man kann auch fragen, was kann ich denn kulturell daraus machen? Oder ja, wie kann ich vertrauensbildende Maßnahmen aufbauen? Wie kann ich mal versuchen, mich aus der psychischen Sackgasse zu befreien? Das ist ja nur eine Form unter Tausenden. Ja, was möchtet ihr noch wissen? Ja, traut euch da. Vielen Dank erstmal. Ja?
Ich wollte fragen, diese Teil-Survivor-Treffen gibt es hier noch? Und wenn ja, wie zahlreich sind die noch? Und genau, haben die noch persönlichen Kontakt zu anderen Teil-Survivern?
Sehr gute Frage, weil das ist eine kleine Erbitterung von mir, aber ich war dort der Kassier und wir wurden sehr schlecht und sehr wenig unterstützt. Und ich musste den Verein selber liquidieren, schon vor 3 Jahren. Ja? Das heißt, Child Survivor Deutschland gibt es nicht mehr. Ich habe dann gerade noch so eine Zeitzeugenbörse gefunden, die unsere Webseite übernommen hat. Sonst wäre die ja auch dann gleich verschwunden. Und das ist sehr traurig, weil die Child Survivor, also wir hatten mal eine Menge von 30 Leuten, größer war es nie. Und wir hatten uns gebildet 2001 und waren also insofern schon einmal knapp über 20 Jahre miteinander, haben uns miteinander getröstet, haben eben das Geld gerade noch irgendwie gehabt, uns einmal im Jahr zu treffen, aber wir waren nicht Mainstream, also wir haben sozusagen Unruhe, ein bisschen Unruhe reingebracht. Ja, der Verein, also der zentrale Verein der Juden, das ist mehr so konservativ. Es ist nichts verkehrt. Es gab auch keine Feindschaft. Aber irgendwie wirkten wir so ein bisschen wie Unruhestifter. Ja. Im Grunde genommen hatten solche Gruppen, manche weltweit, dann so ein bisschen Unterstützung vom Staat. Ich war dann in Warschau auch mal dabei, als der Weltverband sich traf, und da wurde ich dann gefragt, ja, wann dürfen wir mal nach Berlin kommen? Oh, ich wusste schon, ja, da habe ich dann was zu tun. Bin ja Kassier, kann ja nicht ausweichen. Also der Max Laser aus Antwerpen und der europäische Präsident und ich haben mit viel Mühe und Arbeit 2014 in Berlin dieses Treffen zustande gebracht. Ja, das war extrem schwierig und es war äußerst mühselig, da auch mal von dem einen oder anderen vielleicht 10.000 Euro zu bekommen oder so. Ja. Wie dem auch sei, dann habe ich versucht, Bücher rauszugeben mit den Aussagen meiner Child Survivor. Aber zum Schluss ist nicht nur der Verein verreckt, sondern auch noch der Verlag, der hatte eben auch nicht viel Geld. Wir konnten auch nur so gerade notdürftig zahlen. Auf Deutsch, es gibt uns nicht mehr. Der zweite Verein war der von den Kontingentflüchtlingen. Ich glaube, formell gibt es ihn noch, aber da ist einer, der noch kaum das Mikrofon halten kann. Also der ist noch älter als ich und das ist eigentlich, ist der Verein im Grunde auch aufgelöst. Es ist tragisch, es ist schade. Vor allen Dingen war es so, wir hatten ja keine Nicht-Child-Survivor. In der Satzung stand, nachdem es so viel Streit gegeben hatte in den 80er, 90er Jahren mit unseren Kindern, 2G, die zweite Generation, 3G, also es kam ja alles so von Amerika, dritte Generation, dann haben wir gesagt, ja, macht doch euren eigenen Club als zweite Generation. Ging gründlich schief, auch die waren miteinander verstritten. Auf Deutsch, wenn man einen Holocaust überlebt hat, und ich sehe das bei den Opfern in Gaza eigentlich nicht anders, ist man unfähig, ein normales Leben zu führen. Ich kann nicht Familie sein für meine Kinder. Ich kann mich wahnsinnig bemühen, aber ich habe es nicht gelernt. Ich habe nicht gelernt, was eine friedliche Familie ist. Bei mir ging es noch, aber bei den anderen war es zum Teil absolut verheerend. Und viele konnten nicht zusammenfinden. Und das ist wirklich ein Schaden, den Nazis weit über 1945 hinaus wirklich bewirkt haben. Es ist wichtig zu verstehen, je jünger ein Kind, desto schlimmer wirkt so eine Beklärung sich aus. Ja. Da gehen Wissenschaftler heute sogar so weit, dass man früher nicht wusste, dass man sagt, eine Mutter, die ja ein Kind bekommt und hat wahnsinnig Ängste und Sorgen, das spürt das noch ungeborene Kind sehr wohl. Ja, darüber, das weiß man heute. Und ein Jugendlicher konnte vielleicht noch halbwegs verarbeiten, was Nazis sind. Je jünger ein Kind, ja, da wurde auch mir wurde dann gesagt, ach, du warst damals zu klein, du hast ja nichts verstanden, das macht doch dir gar nichts aus, stell dich nicht so an. Ja. Heute haben die Wissenschaftler, so Psychologen, so Typen, herausgefunden, nein, gerade wenn man als sehr kleines Kind aus einer Welt von irgendwie Harmonie rausgerissen wird und überhaupt keine Erklärung hat, dann hängt man wahnsinnig in der Luft. Ja. Eine meiner Freundinnen, die Liesel, die hat mal ihre Kinder gefragt, also habe ich euch eigentlich von der Shoah erzählt? Und die Kinder haben gesagt, die drei Kinder, nein, hast du nicht, aber man hat es jeden Tag gespürt. Sie wussten natürlich als Kinder die Geschichte. Ne? Also das sind Dinge, und sie geschehen jetzt wieder. Und ja, wir sollten uns als Menschheit schämen. Im Grunde auch, was das Klima betrifft, gegenüber allen Lebewesen, Bäumen, Insekten, egal was. Ja? Weil es muss nicht sein, es ist unnötig, man kann es ganz anders machen. Auf Deutsch, ihr habt noch eine Menge zu tun. Weitere Fragen?
Ja? Ja. Danke, dass Sie Ihre Lebensgeschichte mit uns geteilt haben. Das ist sehr, sehr bewegend. Ich wollte Sie fragen, also wenn man in einer Gesellschaft lebt und da gibt es zunehmend rechte oder rechtsextreme Tendenzen, was würden Sie sagen, wann ist so ein Kipppunkt erreicht, wo man merkt, okay, das geht wirklich nicht mehr, man muss vielleicht das Land verlassen oder es ist, die Katastrophe ist schon da. Weil wenn wir jetzt rückblicken auf die Nazi-Zeit damals, da erscheint es uns so offensichtlich irgendwie, dass die Katastrophe da war, aber viele damals hatten ja trotzdem einen Alltag und sind trotzdem auch da geblieben. Auch viele jüdische Menschen sind in Deutschland geblieben und haben es vielleicht anders eingeschätzt, dass es doch nicht so schlimm kommen würde. Mhm. Offenbar ihre Familie ja vielleicht auch.
Und teilweise, ja.
Teilweise, ja. Ja. So. Genau, das muss ich gleich noch erzählen. Ich wollte nur fragen, wann ist sozusagen dieser Kipppunkt erreicht? Weil wenn man jetzt auch guckt, jetzt gibt es auch wieder so viele rechtsextreme Tendenzen, waren auch nie weg. Ja. Wann ist sozusagen die Katastrophe wieder da? Ja.
Wenn sie wieder kommt, ist sie anders als die bisherigen. Darum kann man gar nicht sagen, wo dieser Kipppunkt ist. Ja, das kann man nicht. Und insofern, ja, war es eben das Glück, dass meine Tante Lotte ist nach England zu einem Zeitpunkt, hat sie das vorgeahnt. Ihr Bruder Albert, der hat gesagt, ich habe das Ritterkreuz für Tapferkeit im Ersten Weltkrieg, ich bin ein aufrechter Deutscher, ja, der Albert. Und bin ein Richter und bin anerkannt und mir tut doch keiner was. Zu spät hat er es gemerkt, ist nach Holland Kaum war er dort, kamen die Nazis blitzartig, ja, mit ihren kriegerischen Vorstößen. Und der Albert mit seiner jüdischen Ehefrau, beides Juden und drei jüdischen Kindern, waren im nächsten Moment in Auschwitz und umgebracht. Ja. Die Hanna in Berlin wurde versteckt. Man braucht eigentlich 10 Leute, die einen, der überleben will, verstecken, mal in der Dacia, mal als sowas. Und die Kinder konnte man nicht verstecken. Und dann hat man dann das eine Kind in so einer französischen Schule angemeldet. Und es kann dann irgendwie, kann man sagen, nein, das ist hier ein uneheliches Kind oder irgendwie so Glück haben, sich durchzumogeln. Also es war mit jedem anders. Bei der Elisabeth, also meine Mutter hatte 4 Geschwister, Elisabeth, eine Geschichtslehrerin, ja mein Gott, die hat überlebt. Da war ein sehr tapferer evangelischer Pfarrer in Heidelberg und hat sie beschützt, so gut er konnte. Januar 1945 wurde sie dennoch eben gebracht nach Theresienstadt, hat aber überlebt. 4 von ihren 5 Kindern haben auch überlebt. Also in jedem Fall wieder anders. Und ich könnte auch noch erzählen, wie die Tutsi, also die Kinder von all diesen, dieser Generation, dann Schwierigkeiten hatten, die einen mehr, die anderen weniger. Aber die Frage war, kann ich merken, wo hier ein Kipppunkt ist mit den Neonazis? Und da würde ich sagen, das kann man wissenschaftlich sehr verschieden beantworten. Ja, es kann die verschiedensten Formen annehmen. Einerseits haben wir eigentlich in Deutschland doch ein sehr klares Bewusstsein, dass wir Krieg nicht wollen und dass wir auch Holocaust nicht wieder wollen. Das ist doch eine klare Mehrheit. So. Dann aber kann es jetzt sein, man ist mit einer Ampel unzufrieden. Ich sage etwas merkwürdig, weil es ist eigentlich sehr gut, wenn man die Konflikte, die man ja hat, innerhalb einer Regierung austragen kann. Ja, das ist ja eigentlich optimal. Dass ich sage, ja, ist jetzt wichtiger, gute Schulen zu bauen oder mehr Waffen oder soll man Israel mehr unterstützen oder weniger und all sowas. Nein, die Ampel wird stark kritisiert und plötzlich hat eine CDU 30%. Und es kann dann sein, dass auch in der CDU gibt es noch Abwehr gegen die AfD. Ja, man macht dann so ein Konstrukt wie demokratisch. Wir CDU regieren und wir machen nur Vorschläge, die wir am Stammtisch mit AfD-Leuten, unseren guten Freunden sozusagen, schon vorher abgesprochen haben. Und die sind nicht in der Koalition mit der CDU, eine Minderheitsregierung, aber wir wissen schon, wo die zustimmen. Also so eine Konstruktion kann sein, obwohl in der CDU auch sehr viele sind, die sehr aufrechte Demokraten sind, gegen Nazis. Ja, also so kompliziert ist das. Es ist wirklich furchtbar kompliziert. Aber ich würde sagen, in Europa, in Deutschland ist eine relativ verlässliche Mehrheit. Auf keinen Fall würde ich also ins Ausland gehen jetzt wollen. Ja. Irgendwo hin, egal ob jetzt nach meinem Lieblingsland Uruguay, reine Spielerei, oder nach Israel wäre im Moment ja auch ein bisschen schwierig. Aber manche Child Survivor haben sehr wohl gesagt, ja, es ist jetzt soweit. Und sind aber trotzdem noch da. Also das, was man sagt und was man tut, auf Deutsch sehr, sehr schwer. Ja, das ist sehr, sehr schwer. Ja, und man will ja ehrlich hinschauen. Man muss sich eingestehen, man weiß es nicht. Ich persönlich sage, im Moment gehe ich nicht weg. Einfach nicht. Ja, weitere Fragen, ja.
Ich würde mal bei den Neonazis bleiben. Und zwar, ich musste jetzt irgendwie die ganze Zeit darüber nachdenken, weil sie irgendwie gesagt haben, dass das große Ziel natürlich der Weltfrieden ist. Und wenn wir das erreicht haben, dann... ich hatte das bei Ihnen so ein bisschen verstanden, wie dass Sie daran glauben, dass wir eine Koexistenz mit Nazis hinbekommen können. Die haben dann irgendwie ihren Ort und wir haben irgendwie unseren Ort. Und ich musste jetzt irgendwie darüber nachdenken, weil mal davon abgesehen, dass es natürlich eh gar nicht realistisch ist, weil was, wenn die Kinder haben und dann wollen die gar keine Nazis sein und dann müssen wir die da irgendwie wieder herholen. Aber an sich ist es ja ein schöner Gedanke, Nazis irgendwo hinzupacken und dann machen die da ihr eigenes Ding und dann wäre es ja schön. Aber irgendwie ist es für mich nicht mit dieser Ideologie in Einklang zu bringen, dass denen der Ort reicht, wo sie sind. Und deshalb denke ich halt eher, dass diese Ideologie vollends abgeschafft und ausgelöscht werden muss, sage ich mal, auch wenn das jetzt vielleicht ein blödes Wort ist dafür. Also sehen Sie das anders? Denken Sie, dass es möglich ist, dass diese Koexistenz geht?
Also kein, es ist nicht möglich, Koexistenz mit den jetzigen sehr stark rechts ausgerichteten. Völlig unmöglich. Ich spreche also von einer fernen Utopie. Nicht, dass man die nicht in 100 Jahren oder auch im Grunde jederzeit haben könnte, nur im Moment geht es in eine völlig andere Richtung. Aber als Zukunftsforscher ist eben eine Variante, dass wir einen wirklichen Frieden haben. Und dann natürlich hätte man, da würden auch die Nazis in dieser Utopie sich in dem Sinn anpassen. Diese Utopie sagt ja nur, was möglich ist, dass jeder von den 8 Milliarden einen Wohlstand hat. Das Klima sagt, wir brauchen eigentlich 2 Milliarden. Dann ist der Wohlstand noch wahnsinnig viel einfacher. Ja, der Kollege Roboter, der macht schon die Arbeit. Dann arbeiten wir Dienstag und Donnerstag von 10 bis 12. Und das reicht für alle. Und das sehen wir dann auch die Nazis. Ja, was soll ich da? Ich kann industriemäßig produzieren, alle Nahrungsmittel und so. Und die Idee von Lebensraum ist einfach lächerlich geworden. Ja, die Industrie kann das machen. Ist nicht immer das Gesündeste, auch da muss man noch dran arbeiten. Ja. Also eine Utopie muss man verstehen als etwas, was im Moment nicht erreichbar ist. Und wenn ich dann sage, aber sie ist in sich schlüssig, dann müssen auch die Nazis dazu passen. Und die haben dann in dieser Utopie gar keinen Anlass mehr, irgendwelchen Raum zu erobern oder sowas. Ja. Ja.
Da würde ich dann quasi die Gegenfrage stellen, sind es dann noch Nazis?
Oder? Es würde dann kulturell. Hm. Das heißt, die können ihre Germanen lieben, germanische Lieder singen. Ja. Von mir aus können sie nackt im Eiswasser baden, wenn sie meinen, die Germanen haben das gemacht. Ja. Also das, die würden verschiedene, ja, Kultur von denen mit Haarnadeln und weiß ich was hochhalten, Kultur. Das wäre schon eine starke Veränderung, aber solche Veränderungen ohne solche haben wir Frieden nicht. Ein anderes Beispiel, wir haben ja verschiedene Legenden. Also Märchen, die Tora, die Bibel und wie sie alle heißen. Und dann kann man das glauben, sagen, hier hat Gott diktiert, wie bei einem Diktiergerät, wörtlich. Ich sage, das ist eine Beleidigung jeden Gottes. Ja, also, dass ein Gott, zum Beispiel bei den Zionisten, ein Volk einseitig bevorzugt, finde ich, das ist verständlicher Unsinn. Und das würde man auch nicht zulassen. Und man würde auch niemand als Teil des Friedens akzeptieren und sagen, nein, du bist so lange ausgeschlossen. Also solange du zum Beispiel, ja, wie die Siedler eben dir Vorteile holst, die dir nicht zustoßen. Und das Völkerrecht, die Menschenrechte, die sind da in den Sachen verdammt eindeutig. Und die Chinesen, wir beschimpfen sie, sie würden die Menschenrechte nicht einhalten. Für mich ist China immer die größte Kultur gewesen, nur vorübergehend gestört durch die Europäer und nicht, weil sie ethischer und moralischer gewesen sind, sondern weil sie halt waffentechnisch vorübergehend vorne waren. Aber wenn ich chinesische Märchen und Legenden lese, ja, nicht nur die Bibel und so chinesische, dann sehe ich die alten chinesischen Märchen, 5000 Jahre und noch älter zum Teil, das sind pure Menschenrechte. Die wussten verdammt genau, was ein anständiger Mensch ist, was der macht und wie der auf allen Lebensebenen dafür sorgt, dass seine Provinz blüht und gedeiht. Ja? Und wenn ich mit den Chinesen verhandeln müsste, da würde ich sagen, jetzt schau doch mal, bei den Uiguren, ja okay, Religionen nerven, und zwar ist es ja auch völlig vernünftig zu verstehen, dass die Religionen, die so starr sind, die Menschen auseinandertreiben und gefährlich sind, ja, wenn man dann sagt, das ist mein Land, und vertreibt die anderen, die da längst sind. Ja, dann könnten auch die Indianer noch alle heutigen USA-Amerikaner, die weiß sind, vertreiben. Das geht nicht. Also von daher würde ich mit den Chinesen so reden, ihr seid da verdammt ungeschickt. Was macht ihr so einen Blödsinn? Ihr könnt Religionen einschränken, aber viel besser, wenn ihr da sowas wie zum Beispiel das Fach Ethik in Berlin, ja, da muss man nicht mehr katholische und andere Religionen hören und glauben. Glauben ist ja, wurde ja auch innerhalb ja, von den Kirchenvätern Credo quia absurdum, was es ist. Man nimmt etwas an, weil es im Märchenbuch steht, in den Legenden berichtet wird, was völlig willkürlich ist, aber irgendwie gehört es sich, dass man das macht. Es ist eine Übereinstimmung und man kann auch, ist manchen Scheitern, weil es passiert, dass die letzte harmonische Sache, die sie erlebt haben, war in einer Synagoge, da waren sie 3 Jahre alt und da waren die Menschen, die sonst sich angeschrien haben, alle wunderbar harmonisch und friedlich, ja, und Kerzen und so. Das heißt, ich muss lernen, mit willkürlichen Aussagen diplomatisch umzugehen. Und starren Glauben, der auch eine Beleidigung für jeden Gott wäre, sein zu lassen. Das muss man einfach lernen. Ja, also von daher, ich würde den Chinesen sagen, ja schau mal, wenn ihr das mit den Uiguren halbwegs fair gemacht hättet, dann, und in Hongkong auch, sozusagen denen vielleicht etwas mehr Freiheiten als bei euch gönnen würdet, es würde sogar euch helfen vielleicht. Und wenn ihr es nicht einseht, ich sag's euch, Taiwan wäre längst zu euch übergelaufen, wenn Taiwan beobachtet hätte, dass ihr die Leute in Hongkong und die Uiguren irgendwie fair behandelt. Ja, das ist eine typische Utopie jetzt, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen. Mindestens hätte ich das einem chinesischen Machthaber oder großen Unternehmensboss so gesagt. Ich verurteile dich nicht moralisch, sondern schau doch mal hin, was du da machst. Es ist ungeschickt, es ist unnötig, blödsinnig. Ja? Und man kann es wirklich vermeiden. In diesem Sinn bin ich ein Utopist mit viel Fantasie, aber ich sage nie, so wird es gemacht, sondern ich kann mir friedliche Zustände ausmalen und ich weiß, sie sind möglich. Wir haben jetzt immer dieses Spiel mit den Exoplaneten. Ich bin ja Zeitmaschinennavigator, wenn ich da vorbeischaue, da gibt es Zivilisationen, ja, die sagen, diese Erde, die sind in einer Vorstufe von Zivilisation. Und recht haben sie. Ja. Da gibt es Zivilisationen, die sind schon 1 Million Jahre friedlich miteinander. Die können sich was anderes kaum noch vorstellen, weil es dieses Gegeneinander so blödsinnig ist. Auch Tiere schaffen das eigentlich. Also der Mensch ist ja erstmal durch die Zivilisation unnatürlich geworden. Wenn ein Tier, ein Raubtier etwa, auch andere, ein Revier hat, warum? Das ist genauso groß, wie das Tier haben muss, um überleben zu können mit seiner Familie. Würde er dieses Gebiet einen Teil weggeben an einen anderen, ein ähnliches Viech, dann würde es nicht mehr reichen für die eigenen. Und so ist instinktiv ein Revier da. Nur wenn ein Nazi einen guten Instinkt für Revier hat und der natürlich ist, ist das falsch. Siehe Industrie. Ich brauche heute nur noch ein Bruchteil von so viel Erde. Ja. Außerdem vom Klima her, wenn man die Kipppunkte umkehren will, kann man machen. Aber dann darf ich nicht 8 Milliarden Leute haben, das geht nicht. Ja. Man sagt immer, die Kipppunkte, ja, das ist dann gekippt, dann kann man nichts mehr machen. Aber hätte ich zu viel weniger Milliarden Menschen, kann man sicher genauer berechnen, als ich das jetzt hier so locker sage, wäre es grundsätzlich möglich, die Kipppunkte umzukehren und in Harmonie eine Ökologie mit dem Menschen zu haben. Es ist machbar. Ja? Dazu stehe ich, also da bin ich der Meinung. Wir werden noch lernen müssen, uns vor allen Lebewesen, die wir so quälen, so unnötig quälen, zu schämen. Ja, das ist dieses Schämenlernen. Ist etwas Natürliches. Ja. In Japan, die halten das hoch. Ja, noch weitere. Ja, bitte.
Meine Frage geht gerade jetzt mit einer ganz anderen Thematik. Wie und wo sehen Sie die Zukunft der Erinnerung an die Shoah? Sie haben ja schon betont, dass das literarische Schreiben sehr wichtig ist, auch für die Verarbeitung von Menschen, die diese direkte Erfahrung gemacht haben. Aber was ist, wenn es niemanden mehr gibt, der sprechen kann? Ich spiele jetzt darauf an, dass es ja mittlerweile Romane gibt, die eigentlich eine Fiktion entwickeln und dabei auf historischen Fakten basieren und das verbinden. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, aber was denken Sie, wie könnte man die Shoah in Zukunft weiter erinnern und bewusst machen?
Braucht man nicht, weil die Shoah war einmalig. Was man wissen muss, ist, dass es einmalig war in Bezug auf zwei Dinge. Also im Grunde, was die Nazis gemacht haben, was einmalig ist, man hat mit industrietechnischen Leuten Völkermord begangen. Und man hat sozusagen auf völlig unnatürliche Weise eben auch akkumuliert. Ich meine, man also zusammengestellt, ein Raubtier tötet genauso viel Opfer, wie es braucht, um zu überleben. Der Mensch kann sozusagen Leute auf Vorrat umbringen. Und das ist das, eben dieses Grundprinzip hier, ja, dass man in einem Hass, der völlig unnatürlich ist, Leute umbringt. Also auch chemisch, eben mit chemischen Waffen im Grunde genommen, sie einsperrt und mit Giftgasen einsperrt. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal mit einem Insektenspray gegen ein Wespennest gekämpft. Kennt ihr dieses Erleben? Ja? Also ich hatte als Kind in 3 Wochen, dreimal war ich mit nackten Füßen auf eine Wespe getreten, teils waren die in meinen Schuhen und ich schlug hinterher. Und dann irgendwie war da aber so ein Insektspray. Und ich habe mich aber verdammt schlecht gefühlt. Ja? Ich mochte eigentlich Wespen. Und dieses Gefühl, das fehlt uns, dass wir Mitbewohner haben, dass der Konrad Lorenz, einer der ersten Verhaltensforscher, hat das ausgedrückt, wenn man genau hinschaut, und die Forschung schaut heute genauer hin, sieht man, dass egal, also nicht nur Affen, aber auch Biber oder die Vögel, die verschiedensten Säugetiere sind uns verdammt ähnlich. Und das muss man lernen, ja, dass da mal irgendwann eine Shoah war und einfach wahnsinnige 100% bösartig war, das muss man wissen. Man wissen, sie haben industrietechnisch Leute umgebracht. Sie haben auch innerlich eben gesagt, das sind die Bösen und die bringen wir um. Das geschah aber tausendmal auch, ja, und wird geleugnet. Die Türken leugnen, dass sie Völkermord an den Armeniern begangen haben. Und da kann man das mit den Nazis einreihen, aber dazu sagen, ja, diese industriell-technische Vernichtung, das ist doch sehr viel schlimmer. Ja, das kann man. Und da, die Dokumente sind ja alle da. Und etwa die Kontingentflüchtlinge aus der Ukraine, aus Russland, die haben ja erzählt, wie sie gequält wurden, umgebracht wurden und mühsam ein paar weniger überlebt haben. Und dann haben die Forscher eines rausgefunden. Also natürlich haben die Nazis das bezweifelt. Haben rausgefunden, es gibt eine Bestätigung von anderen Beobachtungen und Berichten, die sogar sehr genau mit denselben Namen von Orten und denselben Beschreibungen bestätigen, was hier die Opfer aufgeschrieben haben. Und wer war das? Das waren treuherzige Nazi-Soldaten, die in Pflichterfüllung sozusagen stolz aufgeschrieben haben, wie sie die Juden umgebracht und gequält haben. Die waren stolz drauf, die fanden, das ist noch Pflichterfüllung, ja, für einen Nazi. Und das ist bekannt und man kann das nebeneinander stehen. Und das wird auch nie wieder verschwinden. Also das weiß man, es gibt bestimmte Sachen und die Forschung weiß das. Und diese Sachen gehen nicht mehr verloren. Ja. Es gibt auch eine Menge Romane, die mit der Shoah irgendwie zu tun haben. Auch also diese Sachen kann man heutzutage gar nicht mehr vollkommen vernichten. Ist das so ungefähr eine Antwort?
Interessante.
Ja, also auf Deutsch, ich bin gar nicht so traurig, wenn sich etwas bessert im Umgang mit Opfern. Ist mir wichtig. Eine Sache unter anderem, die aber schon dargestellt wurde, kenne ich. Und wir haben sie dargestellt. Ja? Und wir haben auch, ich meine, dass man dann, in meinen Büchern eben, da steht dann über Erinnerungskultur auch, dass nach 1945 eben viele Child Survivor eben keine Wiedergutmachung bekommen haben, so wie mein Freund Horst, dem dann vor Gericht von einem Nazi wohlgemerkt, der nicht mal scheu hatte, da entdeckt zu werden, ja, der sagt, nein, wenn du da Krankheiten hast, das sind deine schlechten jüdischen Gene. Auch solche Sachen wurden dokumentiert, mehr kann man gar nicht tun. Also das ist bekannt und wer bösartig ist, will das nicht wahrhaben und sagt, nein, nein, das sei nicht so. Und ich habe also mit den solche Dinge auch zusammengestellt, das kam im Zentralrat der Juden nicht so gut an, weil die wurden kräftig gefördert, die haben also wirklich Unterstützung bekommen. Und ich kann ja auch über Kopf lesen, ich war da also in Frankfurt bei einem von der Zentralstelle, Wohlfahrtszentralstelle, da wurden tausende, also furchtbar vielen Gruppen, 5.000 für den, 8.000 für jenen, alles wieder gut machen, riesen Gedenkstätten, wo ich sage, so ein Blödsinn, das nützt uns nichts. Aber wir, nein, also wir mussten mühsam zurechtkommen, unsere Bücher wurden nicht gefördert, kaum einer hat sie wahrgenommen, das war dann unanständig, auch Buchbesprechungen zu machen, weil wir ja so renitent sind, aber wir sind eben Scheiße, weil wir passen uns nicht an und wir sind die paar Überlebenden auch resilient. Und diese Dinge sind bekannt und mehr kann man gar nicht machen. Ich wollte auch Romane schreiben, aber irgendwie hatte ich dann nicht so recht die Zeit zu. Aber ich habe eben schon einiges geschrieben, auch bundesverfassungslos ziehen wir Gewaltbereite groß, zum Beispiel. Ja, solche Sachen. Das kann man machen. Aber wenn man Minderheit ist, vielleicht liest es ja in 100 Jahren. Ich habe es euch jetzt ein bisschen erzählen dürfen. Ja, weitere noch. Oh, jetzt sind wir drei. Nehmen wir vorne erst und dann auch da hinten. Ja. Erst einmal vorne.
Weil Sie das gerade so ein bisschen angerissen haben, das ist eine etwas persönliche Frage, wenn Sie nicht antworten wollen, dann
ja,
nicht. Sie haben das ja auch in Ihrem Vortrag am Anfang dargestellt, dass wir häufig Schulen an Holocaust-Überlebenden interessiert sind, vor allem wenn die in einem KZ waren, um dann sozusagen die darauf reduzieren zu können.
Ja.
Und Sie haben ja auch deutlich gemacht, jetzt gerade nochmal in dem Beitrag, dass Sie Child Survivor sind und Sie sind das und Sie passen sich nicht an. Also Sie sind ja auch noch mehr, Sie sind ja auch noch eine Person und irgendwie Dr.
So, ja. Unter anderem Mensch dran gibt.
Genau.
Habe ich schriftlich.
Welche Rolle spielt das Child Survivor Sein für Sie heute noch und für Ihren Charakter und für das, was Sie machen?
Eigentlich fast keine Rolle.
Mikrofon.
Ja, eigentlich fast keine Rolle, weil es ist so. Ich wollte nichts davon wissen. Ich wollte was gegen Gewalt tun. Irgendwann haben mir dann von meiner Großfamilie Leute erzählt, was da gegen unsere Familie alles gemacht wurde. Und ich müsste doch solidarisch sein. Ich habe eine neue Aufgabe gefunden. Ich bin inzwischen für Gewalt ein Experte geworden für Atomwaffen. Und das ist, wenn es denn ausgelöst wird, noch mal schlimmer als die ganze Shoah. Und das ist meine Bestimmung, da verstehe ich was von. Aber dann hat mein Cousin Thomas, der also denselben Großvater hat, im Jüdischen, mich überredet, da in diesen Verein auch zu kommen, so 2003 oder so. Und da bin ich dann immer mehr reingerutscht in die Verantwortung, ja, weil ich kann halt redaktionell arbeiten, ich kann Buchhaltung, ich kann halt diese Dinge. Ich bin ein ewiger Student. Und ich sage, okay, ich bin solidarisch mit allen Opfern, die unnötige Opfer sind. Ja. Also wenn mich ein Krokodil frisst, ja, dann sage ich mal, okay, ich werde es dann nicht so gelassen sagen können, sondern, naja, hast ja recht, lass dir es schmecken. Aber es ist im Grunde genommen noch irgendwo natürlich. Und sehr, sehr viel in der Gewalt weltweit ist unnatürlich. Und darum geht es mir. Der Einzelfall, ja, das ist sehr, sehr schlimm. Und das weiß ich auch und das kann ich berichten und das kann ich erzählen. Aber was mich antreibt, ist, ich sehe nicht ein, in einer Sackgasse zu leben. Und genau deshalb diese Zukunft, ja, die natürlich sehr spekulativen Zukunftssachen. Aber ich habe ja auch politische Wissenschaften studiert und kann mir, also ich sag's mal so, ein schlechter Zukunftsroman ist, wenn da irgendeine Wunderwaffe ist oder irgendeine Neuigkeit und alles andere, aber nicht darauf abgestimmt ist. Das ist oft so. Ein guter Roman ist, wenn das in sich schlüssig ist, ja, Orwell zum Beispiel, der überlegt das immer sehr genau. Also wenn da bestimmte Einschränkungen sind von einer Behörde, dann sind auch andere Sachen eingeschränkt. Es muss in sich schlüssig sein. Und das ist diese Utopiefähigkeit. Aber ich hatte jetzt immer so viele Sachen zu tun, auch noch mit dem Arbeitskreis Vereinte Nationen, dass ich meine Utopien nochmal eigentlich alle überarbeiten will, auch unter diesem Aspekt. Und vielleicht auch Zukunftsutopien. Da sind schon welche dabei, aber dass die mehr in sich schlüssig sind, ja, daran arbeite ich dann. Das ist verrückterweise eine Alternative für Deutschland. Ich verstehe schon. Also im Grunde genommen brauchen wir Alternativen der Existenz. Die brauchen wir. Und ich erlaube mir unter anderem, ein Zukunftsliterat zu sein. So, dann hatten wir noch eine Frage ganz hinten rechts.
Ja, ich wollte fragen, es wird ja von jüdischen Menschen in Deutschland die Erinnerungskultur beispielsweise als Versöhnungstheater bezeichnet. Und ich wollte fragen, was ist mit der Erinnerungskultur in Deutschland?
Ja, ich habe, nachdem ich den Verein auflösen musste, mangels Geld, ja, eine Schande eigentlich für Deutschland, sage ich jetzt mal so, ich habe versucht, allgemeiner ranzugehen. Erinnerungen haben ja nicht nur wir Child Survivor. Und was bedeutet das? Deshalb auch vorhin meine kurze Frage, kann es sein, dass der Netanyahu mehr Kämpfer aus Kindern macht, Kinder, die das auch im Fernsehen sagen, ich werde später die Juden ins Meer werfen oder irgendwie so, was man natürlich dem Kind auch gesagt hat. Aber die sind überzeugt und erbittert und die wollen das machen. Ja? Und also in diesem Sinne versuche ich eben damit umzugehen. Ja, also insofern habe ich die Frage beantwortet oder ist es nicht so richtig? Nochmal die Frage bitte.
Nee, also eigentlich war die Frage nur, was zu
solchen Erinnerungskultur sagen. Ja, ich habe ein Buch über Erinnerungskultur geschrieben bei Frank und Timme Verlag. Ich habe es, also das ist ein kleiner Verlag, das Buch kostet irgendwie fast 30 Euro. Ich habe früher immer bei Lesungen da welche dabei gehabt und wollte die verkaufen und Zettel verteilt. Heute hätte ich vielleicht Zettel verteilen sollen. Das ist, da habe ich mir alles, was man zur Erinnerungskultur sagen kann, wissenschaftlich, politisch, emotional, in diesem einen Buch geschrieben. Erinnerungskultur. Das ist noch ein Untertitel, den ich jetzt typisch für mich vergessen habe, aber das, also Philipp Sonntag, Erinnerungskultur und dieser Verlag Frank und Timme, da kann man das finden. Und da steht dazu wirklich alles überlegt drin. Besser als ich es im Moment improvisieren kann, und da steht im Wesentlichen drin, Kinder, die gequält werden, sind für das Umfeld, für ihre Gesellschaft, ihre Nachkommen auch ein großes Unglück. Ja, also das hat wirklich enorme Wirkung, wie man mit Kindern umgeht, ganz enorm. Da gibt es mustergültige Verhaltensweisen in eben, also wo man nur staunt, ja, also so, dass es überhaupt sowas, dass sowas gemacht wird mit autistischen Kindern und so weiter, wie man da vorbildlich umgeht. Aber das ist eben, wenn ich auf der Welt mich umschaue, noch nicht so. Aber Erinnerungskultur, das ist eine sehr genaue Beobachtung, dass was immer man mit den Kindern macht, ich spreche eben von der Erinnerung von Leuten, die früher Kinder waren. Dann haben die am meisten zu erzählen. Ja, die sind die stärksten Betroffenen. Und mitbetroffen und mitgeschädigt sind deren Kinder. Das ist Erinnerungskultur. Da kann mir keiner sagen, das sei eine oberflächliche Wissenschaft. Ja, dann war noch eine Frage.
Ja, und zwar, ich wollte nochmal auf Ihr Indianervergleich zurück, den Sie vorhin gezogen haben. Da wollte ich fragen, ob da nicht etwas ging, wenn Sie das in Zionismus mit den Indianern in Amerika gleichstellen, weil es haben ja auch davor schon in Palästina auch Juden gesiedelt, auch vor den Flüchtlingsströmen, und es auch insgesamt hat die Geschichte des Zionismus ist ja auch eine andere und hat ja auch durchaus eine Funktion.
Ich bin jetzt nicht sicher, ich habe akustisch die Frage nicht so recht verstanden.
Ich wollte nur fragen, Sie hatten ja diesen Indianer-Vergleich.
Ach, Indianer, ja.
Gleichgezogen. Ich wollte fragen, ob der nicht etwas hinkt, weil auch insgesamt die davor auch schon Juden in Palästina gesiedelt haben, noch vor den zionistischen Flüchtlingen nach Palästina. Und ob man da dann nicht auch anders drüber nachdenken muss und dass es auch davor schon Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung vor Ort gab und auch durchaus von den Nazis Propagandasender, die halt auch antisemitische Stimmung dort gemacht haben, und ob man nicht einfach seinen Blick zu eurozentristisch dann irgendwie nur auf Europa richtet und nicht schaut, dass die Nazis durchaus auch versucht haben, mit dem Ideologieexport den Antisemitismus wirklich in alle Regionen zu bringen, die sie irgendwie habhaft werden können. Und der Mutti von Jerusalem hat ja auch durchaus mit Hitler zusammengearbeitet. Und ob man da dann nicht auch einen anderen Blick auf den Zionismus werfen muss, als jetzt so zu vergleichen. Natürlich ist die Idee einer Menschheit die Utopie, die angestrebt werden sollte, aber so als Zwischenziel, solange halt irgendwie Menschen so ideologisch verbrannt wirklich ihr komplettes Leben dafür opfern, um Juden zu vernichten und habhaft zu werden, müsste man ja schon schauen, ob man da nicht irgendwie dann doch so einen Schutzraum wie Israel braucht.
Ja, ich hatte ja von Völkerrecht und Menschenrechten gesprochen, und da ist von vornherein absurd, dass man irgendein Volk vernichten da dürfte oder so, das geht nicht. Gibt es ganz klare Regelungen. Und das mit den Indianern habe ich ja nicht angesprochen, weil ich meine, das kann man jetzt machen und soll doch Trump sich nach Hawaii verziehen oder sonst was. Nein, um die Absurdität zu zeigen. Und das Völkerrecht sagt auch, da ist ein Staat und der hat eine Regierung. Und dann mag es ja außen woanders eine Oppositionsregierung geben, aber wenn die nicht dort ist, dann hat das nichts weiter zu bedeuten. Ja? Daraus kann ich keine Rechte ableiten. Das heißt, ich will sagen, man kommt sofort in Schwierigkeiten und niemand kann sagen, weil irgendeiner von meinen Vorfahren, und das mit den Indianern wäre nur ein Beispiel unter anderem, niemand kann sagen, da waren meine Vorfahren und deshalb darf ich da jetzt wieder hin. Das ist völlig aus der Luft gegriffen. Was man machen muss, ist, wenn man dorthin will, weil man da Vorfahren hat, muss man die fragen, die dort sind, ob sie einen aufnehmen und was sie von einem verlangen und in welcher Form und so sie es erlauben. Und erlaubt wurde den Israelis von der UNO, dass sie mit den Palästinensern zusammen dort sind. Fehler war, dass man sagt, die Juden haben da etwas mehr Prozente und haben eine Mehrheit auch im Parlament und so und können die Palästinenser sozusagen überstimmen und können dann sie sehr stark benachteiligen. Und das ist einfach Willkür, egal in welcher Form. Und das mit den Indianern, da wollte ich nur sagen, Musterbeispiel für das, das kann nicht gehen, ja, dass ich sage, aus einer Legende, einem Märchen, so etwas abzuleiten. Ja?
Aber so war das ja auch nicht der UNO. Also es gab ja durchaus den Teilungsplan, wo dann auch durchaus halt ein jüdischer wie auch ein palästinensischer Staat vorgesehen war und sich der jüdische Staat dann gegründet hat, während die Palästinenser das verweigert haben und halt darauf gedrängt haben, halt die Juden umzubringen und deshalb auch das direkt nach der Staatsgründung auch Israel angegriffen wurde, halt mit einem klaren Vernichtungsplan der jüdischen Bevölkerung dort. Und auch davor, wie gesagt, gab es dort auch in der Region antisemitische Pogrome, wie man das dann halt irgendwie nicht sehen möchte oder auch nicht sehen. Also,
ja. Ja, was kann ich ableiten aus dem Beschluss der UNO? Und aus der Verweigerung der Palästinenser. Wenn sie nicht wollen, dann kann ich entscheiden, sie in Ruhe zu lassen, ihnen nicht zu helfen und sollen sie ihr Ding machen. Dass ich aber mit Siedlern sie vertreibe, die Gewalt anwenden und da noch von der Polizei geschützt werden, damals wie jetzt, ist Willkür und ist gegen alle Gesetze. Also ich habe deshalb dieses sehr einfache Beispiel mit dem Fußball gebracht, dass ich sage, ich kann nicht sagen, ich muss jetzt erst einmal einen Elfmeter kriegen, weil letzte Woche habe ich den nicht bekommen und der steht mir noch zu. Also Religion, wenn sie so verstanden wird, dass ich sage, da war ich mal, da darf ich wieder hin, ist nicht machbar. Ja? Dass im Einzelfall, ich sage, die Palästinenser waren ja blöd, dass sie sich nicht arrangiert haben und dass sie strikt meinten, sie können die anderen vertreiben. Das war einfach undiplomatisch, ungeschickt, unreal und hat ihnen mehr geschadet. Ja, das ist jetzt zweifelsfrei. Aber mehr kann ich dazu auch nicht ableiten. Ja, noch eine?
Ja, aber das liegt ja auch im Wesen des Antisemitismus. Also es ging ja nicht um irgendwie gegen die Siedler, sondern es ging ja explizit gegen Juden. Das ist natürlich nicht nur ungeschickt, nicht nur eben undiplomatisch, sondern das ist dann halt einfach antisemitisch. Das ist dann die Ideologie, die dort versucht jetzt umzusetzen, was man halt sagt, wir wollen jetzt nicht. Das ist dann, weiß ich nicht, kann man jetzt nicht sagen, man übt Manöverkritik oder so an den Palästinensern, sondern man muss das auch anerkennen, dass es dort durchaus halt auch diese Ideologie vorhanden ist. Und dann denke ich mir, wenn man halt auch über neue Nazis spricht, über Nazis spricht, darf man halt auch nicht vergessen, dass dort auch durchaus Nazi-Ideologie halt von den Nazis im Dritten Reich damals auch hin exportiert wurde, dass dort halt auch wirklich versucht wurde, Einfluss zu nehmen und halt eben gegen Juden zu hetzen. Und dass das ganz schnell irgendwie, wenn man nur an Europa denkt und an Judenvernichtung und Shoah in Europa, und dass das vielleicht auch in die Erinnerungskultur rein muss, auch für die Zukunft, dass man auch sich einen globaleren Blick öffnet eigentlich, was der Holocaust bedeutet hat und wie auch der vorbereitet wurde und wie auch die Ideologie, die den Holocaust verursacht hat, was der Antisemitismus ausschlaggebend war, ja, also angeschaut wird und halt nicht nur irgendwie historische Fakten, sondern auch vielleicht ja, stärker auch mal mit Ideologien beschäftigt.
Man muss Ideologien einbeziehen. Es ist ja so, es gab Verbrechen, auch Völkermord gegen Juden und gigantische Ungerechtigkeit. Das braucht man, das kann man anerkennen, das kann man wissen und das ist auch zweifelsfrei darstellbar. Nur die Frage, kann ich daraus irgendeine Berechtigung für eigene Willkür herauslesen? Antwort, das geht schief. Ich sage ja nicht, dass man es nicht könnte. Vielleicht wäre es auch gerecht oder irgendwie ausgleichend oder irgendwas. Nur in der Realität, wenn man einfach das Völkerrecht anwendet, ich kann nicht sagen, ich habe Moral auf Vorrat. Es gab mal eine Kultur, wo ein Held, der hatte dann einen Vorrat von 3 Todesurteilen, wenn er irgendwelche Verbrechen begangen hat. Aber so geht das nicht. Ja? Also ich kann anerkennen, mir, meiner Gruppe ist Unrecht getan worden. Und ich kann sehr genau sagen, was Notwehr ist. Sehr genau. Im Einzelfall und auch was Staaten betrifft. Ja, aber wenn ich 2000 Opfer erleide und dann über kurz oder lang 20.000 verursachen und eigentlich einsehen muss, dass ich da die Verbrecher immer noch nicht habe und dass ich mehr neue Verbrecher eigentlich, also ja, man kann nicht sagen züchte, aber verursache, als ich je umbringen kann, dann kann man mal sagen, ja, auch wenn es sehr ungerecht ist, was mit den Juden geschehen ist, aber hier, das kann nichts werden, das kann so nicht zu irgendeinem Frieden führen. Und ich habe in meinem Buch über Erinnerungskultur auch sehr genau geschrieben, was VBM vertrauensbildende Maßnahmen sind. Und da muss man, wie Deutschland gegen Frankreich, ich war da ja Schüler, dann bei der Wiedergutmachung oder Wiedereinrichtung, muss man dann miteinander sprechen und anerkennen, man hat sich wechselseitig Böses getan und es kann auch sein, dass der eine es viel mehr als der andere getan hat. Aber ich muss jetzt, es hat keiner einen Vorrat auf Verbrechen. Das gibt es nicht. Da ganz hinten war noch eine.
Und jetzt wollen wir nochmal bei dem Punkt drin, Israel-Palästina jetzt gerade in der Gegenwart, was sehen Sie denn da gerade für diplomatische Ansätze und Auswege und Lösungen in diesem verfahrenen Konflikt?
Ja, ein sehr komplizierter Konflikt. Im Moment ist es erstmal so blitzartig nicht recht möglich. Also vertrauensbildende Maßnahmen sind unverzichtbar. Ein Beispiel ist Potsdam. Ein Beispiel sind Esperanto-Treffen, könnten sein, wenn man es macht. Das heißt, ich kann zum Beispiel vorbereitend haben, einfach mal irgendeinen Schritt, dass ich sage, da sind Esperantisten, das ist so eine Sprache, habt ihr vielleicht gehört, eine künstliche Sprache, die eigentlich dafür gemacht wurde, dass keiner einen Vorteil durch seine Sprache hat und alle miteinander fair auf Augenhöhe gegenübertreten. Ja, wenn ich da 5 Israelis hätte, 5 Araber, 5 Iraner, 5 Palästinenser und 5 Amerikaner, 5 Deutsche, so. Und so ein, das ist wie bei Pogba zur Armskontrolle, Rüstungskontrolle. Wenn es hier um dort mit einem Staat Palästina und einem Staat Israel und sehr klaren Verhaltensfestlegungen und Sicherheit, dass man da verhandelt. Und bei Pogba, dieser Gruppe von Rüstungsexperten, ist es gelungen, dass man Verträge, die dann später zwischen USA und Russland gelungen sind, bezüglich Atomwaffen, vorbereitet hat. Ganz ausgezeichnet. Ja, ich durfte da mal so ein bisschen mithelfen. Und ähnlich muss man Stellen finden, wo man miteinander sprechen kann. Ja? Und da kann man dann auch Gemeinsames vorbereiten und kann da auch auf Augenhöhe und auf Augengerechtigkeit miteinander sprechen. Da war, glaube ich, noch eine Frage.
Also, meine Frage ist ja formuliert, dass noch viel vor uns liegt. Jetzt beobachten wir, wie Erinnerungen sowohl von rechts als auch von links angegriffen wird. Da gibt es Leute, die behaupten, wir bräuchten eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad oder dass jetzt endlich mal Schluss sein muss mit der deutschen Schuld. Wie stellen wir das an? Wie sieht diese Arbeit aus?
Ja, ich kann immer Fake News haben und ich kann immer Leute haben, die leichtfertig eine spezielle Meinung annehmen. Ja, das ist ein Problem. Es war immer schon gefordert, Schlussstrich, was die Shoah betrifft. Auch in Ordnung, das zu fragen. Nur, den hätten wir machen müssen. Ja, nicht die anderen. Die anderen machen es, weil sie genervt sind und wollen nichts mehr von ihrer Schuld hören und von Deutschlands Schuld und Deutschlands Schande, wollen sie nicht. Aber wenn man uns Child Survivor, vielleicht auch den Zentralrat der Juden, fair, zukunftsweisend, ehrlich behandelt hätte. Dazu hätte dann auch gehört, dass die Wiedergutmachung zum Teil wesentlich besser ist, aber das ist nur ein Aspekt. Nun ja, ich meine, dann hätten wir gesagt, okay, da ist eine Reue da. Ich kann auch als Beichtvater in einem katholischen oder wie auch immer Beichtstuhl einem Sünder vergeben, wenn er wirklich ehrlich bereut. Ja? Und hätte man zu uns gesagt, ja, tut uns leid, das war wirklich ganz verkehrt, hätten wir schon gesagt, Schlussstrich, es haben auch einige in Deutschland sehr deutlich gesagt, ja, denen kann man auch sofort vergeben, aber es haben eben die sehr, sehr viele auch in der Regierung das überhaupt so nicht gemacht, sondern nur ihren Überdruss ausgedrückt. Und da kann man dann keinen Schlussstrich ziehen. Also im Moment der Ehrlichkeit wäre schon ganz gut. Irgendwann ist es halt dann nicht mehr 80, sondern 180 Jahre her und dann sagt man, wir haben jetzt andere Probleme. Sind wir ja nahe dran. Ja, war da noch irgendeine andere Sache?
Ja. Für mich hat sich noch eine Frage ergeben. Ich würde die gerne ein bisschen abstrahieren. Also wir müssen da jetzt nicht unbedingt über Gaza sprechen. Aber auch diese Problematik, die Sie sehen, dass der Krieg jetzt durch eine Generation traumatisierter Kinder quasi die nächste Generation von Terroristen erzeugt. Ich sehe da ein bisschen ein Spannungsfeld zwischen sozusagen dieser Annahme, der Mensch ist das Produkt seiner Umwelt und seiner Erfahrung und aber auch einer Mündigkeit von Individuen, die wir ja irgendwie annehmen müssen, um wirklich zu glauben, dass ein Mensch sich auch befreien kann, auch von seiner eigenen Biografie ein Stück weit. Und da wäre jetzt meine Frage an Sie, sehen Sie das in Stein gemeißelt, dass diese Erfahrung unbedingt wieder Gewalttäter hervorbringen muss? Und was sind dann sonst noch Stellschrauben, also sagen wir ideologische Indoktrination und gewisse Sicherheit der Lebensgrundlagen, die das dann vielleicht auch, wenn sie ungünstig sind, vielleicht unwahrscheinlicher machen, dass sich jemand für den Frieden entscheidet, aber ja nicht als Utopist werden Sie mir vielleicht zustimmen, nicht unmöglich, es ist immer möglich. Und müssen es dann nicht auch ungeachtet der Prägung vom Individuum erwarten, sich moralisch zu verhalten?
Ja, wenn ich jetzt schaue in Gaza mit der Hamas und es sind da irgendwelche Leute in der Umgebung, die einem Kind sagen, nein, du wirst kein Kämpfer gegen Israel, das ist auch nicht der Grund. Nein, leider ist das dort kaum möglich. Dann ist die schwierige Frage, wäre es möglich, weil auch dort Leute Weisheit haben und einsehen, so kann es nicht gehen, aber die Hamas haben die Gewehre. Also das sind eine ganze Reihe von Schwierigkeiten. Kein Mensch muss, weil er als Kind total überwältigt wurde, schlecht werden. Überhaupt nicht. Das zeigt auch die Erinnerungskultur. Es kann sehr verschieden ausgehen. Ja. Also, wie man damit umgeht, es ist eigentlich ein Handbuch, was ich geschrieben habe, für Umgang mit überwältigten Kindern, die eben keineswegs zu Verbrechern werden müssen. Nur wenn ich das so sehe, solange man diese Therapeuten ja nicht hat, auch nicht haben will, auch nicht einsetzen kann und so, da, sage ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mehr Kämpfer eben bekommt, als man selber umbringen kann. Also das halte ich für möglich. Beweisen kann ich da nichts. Ist nur mein Eindruck. Ja, auch aufgrund dessen, was die Kinder mir erzählt haben, die eben 3, 4, 5 Jahre waren im Fernsehen. Kann man natürlich sagen, es sei gestellt oder es sei eine Ausnahme. Aber mein Eindruck ist, wenn da Hunderte, Tausende, ja, Millionen von Kindern gequält werden, die haben doch etwas Gemeinsames. Ja, und da vertrauensbildend, die würden auch sagen, so eine Zukunft, so eine schöne, wäre ja toll. Ja, aber wie soll ich jetzt zu dem, der, ja, ich sag's einmal so, meine Mutter umgebracht hat, Vertrauen einfach so schöpfen? Nein, da will ich erstmal sehen, dass der das bereut. Und bereuen müssen, also auf Deutsch Hamas, wo sie da sehr gewalttätig am 7. Oktober eindringen in Israel, bereuen müssen die, die eine übertriebene Reaktion militärisch gezeigt haben. Und dann kann man aufeinander zugehen. Vorher ist es sehr schwer. Möglich muss es dann in einem politischen Umfeld sein, wo eben weise Politiker oder Verantwortliche oder Diplomaten da auf die Leute eingehen. Ja, ob das dann gelingt, sehr schwer. Ja, also ich habe es so gut konnte gern, weil da war noch eine Hand.
Ja, danke. Ich habe noch mal eine Frage zu Ihrer Person. Sie wirken so, ja, sind wie überfliegen. Wie haben Sie denn den Frieden in sich selbst wiedergefunden? Weil es wirkt so, als hätten Sie so einen Frieden in sich selbst auch gefunden. Und also, Sie können mich auch da korrigieren, wenn das nicht so ist. Aber wie haben Sie das geschafft? So, oder ja, mit Ihrer Geschichte da, so Lebensgeschichte, und Sie auch gerade, weil Sie von Ihrem Tod Ihrer leiblichen Mutter gesprochen haben, ganz einfach.
Ja, ich habe eine innere Unruhe, die nie weggeht. Ich bin nie zufrieden mit mir, mit dem, was ich mache. Ich weiß schon, dass ich mich nicht überfordern soll, sagt mir jeder Arzt und so, ja. Das weiß ich schon. Und ich erlaube mir jetzt im Alter von 85 zum ersten Mal auch nicht täglich von früh bis spät zu arbeiten, wenn sowieso keiner oder kaum einer mein Buch liest. Ja. Es ist ja da, das Buch über Erinnerungskultur. Ja. Aber es war eben wenig gefördert. Der Verlag ist verreckt, weil ja also auch da die Unterstützung fehlte. Und insofern sage ich mir, naja, ich glaube, ich blicke einigermaßen durch. Das beruhigt mich. Ich bin beunruhigt, weil ich sehe im Moment, also hat sich die Lage verschlechtert. Ja, nicht nur im Nahost, auch in Europa mit den vielen Rechtsradikalen. Aber ich weigere mich darüber zu verzweifeln. Ja. Also, was soll man schon machen? Ich sage, es ist auch anders möglich. Und habe darauf Vertrauen, dass das stimmt. Es wäre anders möglich. Ich sage aber als Utopist, auch als Zukunftsforscher, ja, in diesem Netzwerk Zukunft, leider so Zukunftsforscher, nicht, dass ich wüsste, es wird schon gut gehen. Das kann ich im Moment nicht sagen. Aber es kann sehr viele Schattierungen geben, von halbwegs gut, dreiviertel schlecht, wo alles, was man selber tut, eben dann doch einen gewissen lindernden oder aufschiebenden oder wie auch immer hilfreichen Aspekt hat oder Einfluss hat, und deshalb ist das, was man macht, nicht umsonst. Ich kann also nicht sagen, geht schief, ja, dann lasse ich es halt bleiben. Ja, das hat keinen Sinn. Ja, da ist aber noch eine Frage.
Ich wollte tatsächlich nur kurz sagen, es ist jetzt 20 vor 7, nur damit Sie einen Überblick haben.